Ist euch schon mal aufgefallen, dass man die großen Lebensfragen relativ leicht beantworten kann? Die großen Lebensfragen, so wie die klassische Philosophie sie formuliert, lauten: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Das ist in meinem Fall relativ leicht zu beantworten. Wo komme ich her? Aus Greifswald. Das heißt, ich komm ursprünglich aus dem Rheinland, aber ich wohne seit einigen Monaten in Greifswald. Wo gehe ich hin? Dahin wieder zurück. Donnerstagabend nehme ich den Nachtzug und fahre wieder dahin zurück. Was soll ich tun? Jetzt hier diesen Vortrag halten. Was darf ich hoffen, dass das, was ich sage, einigermaßen Sinn macht? So, damit haben wir die Fragen beantwortet. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir uns eventuell daran gewöhnt haben, die großen ernsthaften Fragen an das Leben, die existenziellen Grundfragen, nicht mehr so richtig ernsthaft zu stellen. Das würde ich mal behaupten. Dass wir uns daran gewöhnt haben, die großen existenziellen Fragen nicht mehr so richtig ernsthaft zu stellen. Und das könnte mehrere Gründe haben. Ein Grund könnte sein, dass wir skeptisch sind gegenüber den großen Antwortversuchen, die es so gegeben hat in der Geschichte der Menschheit, in der Geistesgeschichte. Ich glaube, wir sind skeptisch geworden, weil wir uns fragen, was trägt das aus für mein persönliches Leben? Was heißt das für mich, wenn ich mir irgendwelche großen Theorien und Ideologien drauf schaffe? Schon unser seliger Kanzler Helmut Kohl hat ja gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ja? Will ich jetzt nicht vertiefen. Also es könnte ein Grund sein, dass wir skeptisch sind gegenüber den großen Antwortversuchen, die es schon mal gegeben hat. Ein anderer Grund könnte sein, dass wir gemerkt haben, dass das, was unser Leben wertvoll macht, was den Mehrwert unseres Lebens ausmacht, oft ganz unscheinbar ist. Oft sind es ganz unscheinbare Dinge, die unser Leben lebenswert machen. Zum Beispiel macht unser Leben lebenswert die besondere Art und Weise, wie ein ganz bestimmter Mensch seine linke Augenbraue hebt oder sich ein Lächeln um seine oder ihre Lippen kräuselt. Oder macht unser Leben lebenswert, jedenfalls mein Leben macht unter anderem lebenswert, der Geschmack von Rucola auf einer dampfenden Pizza. Oder, bisschen komplexer, könnte es sein, dass wir sagen, unser Leben wird lebenswert durch eine Szene wie die folgende. Da geht ein Fußballspiel hin und her, es ist spannend und abwechslungsreich, aber es steht 0-0. Es ist ein wichtiges Spiel und man weiß nicht, wie es ausgeht. Kurz vor Schluss liegen die Nerven auf allen Seiten blank. Dann wird ein Spieler eingewechselt mit roten Sportschuhen, der wetzt an der Außenlinie entlang. Sein Name ist Odonkor. Er kriegt den Ball, er flankt ihn in die Mitte. In der Mitte steht Oliver Neville und grätscht den Ball zum 1-0 in der 90. Minute gegen Polen. Und dieses eine Mal ist Deutschland in einem einzigen Aufschrei vereint. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die sagen, ja, das sind die Momente, die mein Leben lebenswert machen. Und ich stimme Ihnen zu. Oft sind das ganz unscheinbare Dinge. Ich bin trotzdem dafür, die großen, grundlegenden, existenziellen Fragen zu stellen und sie sogar ganz ernsthaft zu stellen. Ich bin trotzdem dafür, die großen, grundlegenden Fragen zu stellen. Ich gebe zu, ich mache das auch nicht täglich. Also es ist nicht so, dass ich morgens vor dem Spiegel stehe und zu meinem Spiegelbild sage, wer bist du? Was hat dein Leben für einen Sinn? Worauf läuft dein Leben raus? Sondern wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, dann sage ich zu meinem Spiegelbild mehr so Sachen wie, ich kenne dich nicht, ich wasche dich trotzdem. Könnt ihr mal so als Ersatz für euch mitnehmen aus diesem Abend. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem dafür, die großen, grundlegenden Fragen an das Leben zu stellen, die existenziellen Fragen zu stellen, aus mindestens zwei Gründen. Der erste Grund, weil wir es können. Wir sind als Menschen dazu in der Lage, zu unserem eigenen Leben sozusagen einen Schritt auf Distanz zu gehen und uns unser eigenes Leben gleichsam von außen anzuschauen und uns zu sagen, das ist also mein Leben. Interessant. Was lebe ich da eigentlich? Worauf läuft mein Leben raus? Und welche Aussage mache ich mit der Art und Weise, wie ich lebe? Und will ich diese Aussage überhaupt machen? Dazu sind wir in der Lage. Und bei allem Respekt, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen uns und Knut. Und damit meine ich jetzt nicht anwesende Knuts, sondern ich meine natürlich den Knut aus dem Berliner Tierpark, der ja unbestrittenermaßen ganz niedlich ist. Aber bei allem Respekt vor Knut, ich glaube, diese Fragen stellt er sich in aller Regel nicht. Also er fragt sich nicht, was mache ich hier, wie ist das eigentlich für mich als Eisbär in dieser erfremdeten Existenz. Er spürt das vielleicht, aber die Fragen bewusst sich stellen kann er nicht. Wir können das. Wir Menschen sind dazu in der Lage und deswegen empfehle ich uns, mir eingeschlossen, mich eingeschlossen, uns hin und wieder diesen Luxus zu gönnen. Das ist ein Luxus, weil wir in einer Gesellschaft leben, in einem Umfeld leben, in der wir ständig von einer Art Hintergrundrauschen umgeben sind und es gar nicht so einfach ist, sich diese grundlegenden Fragen ernsthaft zu stellen. Und deswegen heute Abend schon mal ein Vorschlag zur Güte, ne? Das ist wie gesagt natürlich nur ein Vorschlag. Gönnt euch das doch mal, irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen, euch abends zu Hause allein in euer Zimmer zu setzen und schaltet einfach einmal alles ab. Den Fernseher, das Radio, den CD-Player, den MP3-Player, das Laptop, die Mikrowelle, die Waschmaschine. Einfach mal alles abschalten und hinsetzen und ruhig sein und nachdenken. Tut nicht weh. Was will ich eigentlich mit meinem Leben? Worauf läuft mein Leben raus? Welche Aussage mache ich mit der Art und Weise, wie ich lebe? Und will ich diese Aussage überhaupt machen? Gönnen wir uns den Luxus mal, schlicht deswegen, weil wir es können. Das ist der erste Grund, die großen, ernsthaften Fragen zu stellen. Der zweite Grund ist meines Erachtens, weil wir sonst, wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, dem unterliegen, was ich immer das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit nenne. Einige von euch werden das kennen, vermutlich. Aber wenn ich es beschreibe, werden das wahrscheinlich fast alle kennen. Das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit funktioniert folgendermaßen. Da ist man auf der Schule, vielleicht in der Oberstufe, die Schule ist ja ganz nett, aber auch ein bisschen nervig und man sagt sich, gut, wenn ich die Schule endlich hinter mir habe, wenn ich das Abitur habe und an der Uni bin, dann geht's mir gut. Dann ist man an der Uni und ist plötzlich mit zahllosen Fragen konfrontiert. Wo kriege ich Karten für den Kopierautomaten? Wie verpflichtend sind Pflichtveranstaltungen? Was? Das ist eine Interpretationsfrage. Was darf ich den Hausmeister meines Wohnheims fragen? Wo bitte geht's zu H3-671 und so weiter? Und man sagt sich, na gut, okay, wenn ich alle diese Fragen mal geklärt habe und hier so richtig gesettelt bin, dann geht's mir gut, dann hat man das alles geklärt, aber man wird gewahr. Oh nein, es gibt ja noch das Vordiplom, die Zwischenprüfung, das Physikum, wenn ich das erstmal hinter mir habe. Aber dann hat man das hinter sich und merkt, nein, es gibt ja noch Abschlussprüfungen. Haha, Examina, Diplomprüfung und so weiter. Und dann sagt man sich, na gut, okay, wenn ich dann erstmal das Studium hinter mir habe, diese ganze Prüfungszeit und auf dem Arbeitsmarkt angekommen bin und einen Job habe, dann geht's mir gut. Wenn ich erstmal die Partnerin, den Partner fürs Leben gefunden habe, dann geht's uns gut. Wenn wir erstmal Kinder haben, dann geht's uns gut. Wenn erst einmal die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, wenn ich erstmal die Midlife-Crisis hinter mir habe und einen Geländewagen angeschafft habe, wenn ich erstmal in Rente bin, dann geht es mir endlich gut. Und dann gibt es Leute, die sind in Rente und sagen, ach, man müsste noch mal 20 sein. Kleine Prognose so. Nur habe ich nichts dagegen, ich mache das nämlich auch so, dass man sich Ziele für die Zukunft setzt und sich sagt, das wäre ja schön, wenn ich das endlich mal erreicht habe. Natürlich ist das schön und befriedigend, ein Ziel, das man sich gesteckt hat, zu erreichen. Aber vielleicht habt ihr gemerkt, dass eine Frage offen bleibt, die durch das Erreichen dieser Ziele nicht beantwortet wird. Und dass man auf diese Weise, durch dieses Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit, die existenziellen Grundfragen an das Leben prinzipiell auf ewig verschieben kann. Man kann sie immer weiter verschieben, weil man sich sagt, naja, die Beantwortung, die erledigt sich so nebenbei von diesen Grundfragen, wenn ich erstmal irgendwelche selbst gesteckten Ziele erreicht habe. Ich glaube aber, dass man dadurch die Frage in Wirklichkeit immer weiter verschiebt. Und jetzt lade ich euch einmal zu einem Denkexperiment ein. Was wäre, wenn hinter dieser sich selbst erhaltenden Unzufriedenheit eine Ahnung steckt, die berechtigt ist? Vielleicht steckt hinter dieser sich selbst erhaltenden Unzufriedenheit ja eine Ahnung, die berechtigt ist. Sie äußert sich nur in etwas verquerer Weise an den falschen Stellen, aber die Ahnung an sich ist berechtigt. Die Ahnung lautet nämlich, mein Leben ist eigentlich mehr wert. Mein Leben ist mehr als das. Und ich bin auch mehr wert als das. Vielleicht ist die Ahnung ja gar nicht so falsch. Man könnte doch ja eigentlich darauf antworten, ach komm jetzt, du hast so viele Träume im Blick auf dein Leben, lass die Träume mal sein, es geht halt darum, realistisch zu sein. Aber vielleicht ist das gar nicht nötig. Vielleicht ist die Ahnung ja richtig. Nur die normale Art und Weise, wie wir mit dieser Unruhe umgehen, ich bin mehr wert, mein Leben ist mehr wert, die funktioniert nicht so richtig. Das vermute ich nämlich, das kenne ich auch von mir selbst, die übliche Art und Weise mit dieser Unruhe, mit dieser sich selbst erhaltenen Unzufriedenheit umzugehen, ist, dass wir sagen, na gut, jetzt habe ich mir Ziele gesteckt, die Ziele erreicht, so richtig gut geht es mir immer noch nicht, vielleicht muss ich einfach das Gleiche machen wie vorher und nur die Intensität erhöhen. Also mehr desselben. Also ich habe mir vielleicht gedacht, naja, wenn ich erstmal einen akademischen Abschluss erworben habe, dann geht es mir gut. Jetzt habe ich den Abschluss und merke, nee, noch nicht. Okay, soll ich machen, noch mal einen Doktor draufsatteln? Und ich kann euch versprechen, wenn das die einzige Motivation ist, eine Doktorarbeit zu schreiben, dann kommt man nicht weit. Also, ne, ich kämpfe gerade damit. Das ist ja nicht meine Motivation, aber wenn es sie wäre, würde ich nicht weit kommen. Oder man sagt sich, naja, ich dachte, wenn ich viele spannende Erfahrungen mache, dann geht es mir gut. Und ich habe spannende Erfahrungen gemacht, tolle Urlaube gemacht, interessante Menschen kennengelernt. Vielleicht muss ich noch interessantere Menschen kennenlernen, noch spannendere Urlaube, noch exotischere Dinge, noch abgefahrene Extremsportarten. Und wie gesagt, ich finde es völlig in Ordnung, sich Ziele zu stecken und auch, wenn man merkt, ich möchte noch mehr, dieses Mehr auch zu ergreifen. Ich glaube nur, ich behaupte nur, dass damit diese zugrunde liegende Unruhe nicht gestillt wird. Das behaupte ich einfach mal. Und das sage ich in vollem Bewusstsein dessen, dass ich euch jeden Erfolg gönne. Das meine ich wirklich ernst. Ich gönne euch jeden Erfolg. Ich gönne euch, dass ihr jedes private Ziel erreicht und jedes berufliche Ziel erreicht, das ihr euch setzt. Also ich möchte auf keinen Fall so sein wie die bewusste Dame da mit ihren philosophischen Interessen, die die Luftballons der ganzen anderen Leute zerplatzen ließ. Das wäre mir zu einfach zu sagen, das klappt alles nicht. Manches davon klappt durchaus. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ach, ganz miesepetrig, das Leben ist hart, es dauert 80, 90 Jahre, es endet tödlich und alle Wochenenden gehen dabei drauf. Das sage ich nicht. Sondern ich sage, selbst wenn ihr alles das erreicht, was ihr euch wünscht, und ich gönne es euch von Herzen, selbst dann wird diese Unruhe nicht wegzukriegen sein. Ich habe einmal von einem international tätigen Geschäftsmann gehört, einem Unternehmer, der sehr erfolgreich war, sehr viel Geld verdient hat. Der wurde im hohen Alter gefragt, gibt es etwas, was Sie jetzt wissen, von dem Sie gewollt hätten, dass man es Ihnen gesagt hätte, als Sie noch ein junger Mann waren? Was wissen Sie jetzt, von dem Sie gewollt hätten, dass man es Ihnen gesagt hätte, als Sie noch ein junger Mann waren? Und dieser Unternehmer sagte, ich wünschte, mir hätte jemand gesagt, dass wenn man ganz nach oben kommt, dass da nichts ist. Er weiß, wovon er spricht. Was also wäre, wenn unsere Unruhe berechtigt wäre, nur die Antwort auf diese Unruhe ganz woanders liegt? Was wäre, wenn unsere Unruhe berechtigt wäre, nur die Antwort auf diese Unruhe ganz woanders liegt? Was sagt nun der christliche Glaube zu diesem ganzen Thema? Was sage ich nun aus der Perspektive des christlichen Glaubens? Damit habt ihr eventuell gerechnet, dass das irgendwann kommt. Ich bin ja nun mal Theologe, ist auch eine christliche Veranstaltung. Ich möchte nur gleich zu Beginn eine Sorge nehmen, nämlich die Sorge, dass da jetzt sehr vorhersehbare Antworten gegeben werden. Die Sorge kann man ja haben und manchmal ist die leider auch berechtigt in frommen Kreisen. Wie zum Beispiel in der berüchtigten Kinderstunde, von der ich mal gehört habe, einige von euch haben da eventuell auch schon von gehört, in der die Leiterin der Kinderstunde zu den Kindern sagt, liebe Kinder, ich stelle euch jetzt ein Rätsel. Es ist klein braun, hat einen langen Schwanz, springt von Ast zu Ast und bringt Nüsse. Was ist das? Zaghaft meldet sich ein kleiner Junge und sagt, also es hört sich für mich wie ein Eichhörnchen an, aber so wie ich den Laden kenne, ist es wahrscheinlich doch wieder Jesus. Die Sorge kann man ja haben. Die Sorge kann man haben, dass komplexe, schwierige, tiefe existenzielle Fragen gestellt werden und dass dann immer wieder die gleichen vorgefertigten Antworten kommen. Und nun hat das, was ich zu sagen habe, tatsächlich zentral mit Jesus zu tun. Aber es ist doch ein kleines bisschen komplexer, hoffe ich, und tiefgehender als das. Und an der Stelle möchte ich mal, wenn ihr erlaubt, einen kleinen Werbeblock einschieben. Nämlich, ich möchte euch vorschlagen, darum werben, dass wenn ihr heute vielleicht zum ersten oder zweiten Mal hier seid, dass ihr morgen und übermorgen wiederkommt. Viel zu viele Missverständnisse im Blick auf Glaubensfragen und Lebensfragen haben damit zu tun, dass Menschen so einen Ausschnitt von den Tatsachen irgendwo mitbekommen haben. Hier so ein Soundbite, Informationsbite und hier einen anderen Informationsbite. Und daraus entwickeln sich nur Missverständnisse. Wenn man sich kompetent über den Glauben informieren will und über die Grundfragen des Lebens, dann braucht man dafür schon ein kleines bisschen Zeit. Und deswegen werbe ich darum. Ich weiß, ihr habt alle viel zu tun und viele andere Verpflichtungen, aber ihr habt diese Woche die Zeit, kompakt in diesem netten Ambiente etwas über diese Fragen zu erfahren und darüber zu diskutieren. Und deswegen, wenn ihr es einrichten könnt, wünsche ich mir einfach oder würde ich mich freuen, wenn ihr morgen und übermorgen wiederkommt. Dann geht das, was wir heute besprochen haben, nochmal ein bisschen weiter. Was also sagt der christliche Glaube zu diesem ganzen Phänomen, was ich gerade beschrieben habe, die Unruhe, die wir verspüren? Der christliche Glaube sagt, es ist ja keine Überraschung, wenn wir spüren, dass etwas fehlt. Es ist ja keine Überraschung, wenn wir spüren, dass etwas fehlt, weil wir als Christen davon überzeugt sind, dass Gott uns geschaffen hat, Gott uns gemacht hat und zwar so gebaut und konstruiert hat, dass wir auf die Beziehung mit ihm hin angelegt sind. Wir sind so gebaut, dass wir uns dann identisch fühlen mit uns selbst, wenn wir in einer lebendigen, vertrauensvollen Beziehung mit Gott leben. Der große Theologe Augustin hat das vor langer, langer Zeit mal so ausgedrückt: Du Gott hast uns zu dir hingeschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das ist vielleicht ein bisschen so, um mal einen etwas banalen Vergleich zu nehmen, wie wenn man in seiner Wohnung, in seiner WG oder seinem Wohnheim irgendwas erledigen möchte. Und um das zu erledigen, geht man von Zimmer A nach Zimmer B. In dem Moment, wo man in Zimmer B angekommen ist, hat man aber vergessen, was man dort erledigen wollte. Man weiß nur noch, dass man dort etwas erledigen wollte. Ihr nickt, da bin ich ganz erleichtert. Ich dachte, ich wäre der Einzige, dem das so geht. Und manchmal, mir geht es jedenfalls so, manchmal muss man dann in Zimmer A zurückgehen, damit es einem wieder einfällt, was man im Zimmer B eigentlich wollte. Während man in Zimmer B aber das erste Mal ist, weiß man es nicht. Das kann einen richtig rammdösig machen, um mal dieses wunderbare rheinische Wort hier zu verwenden. Rammdösig, weil man denkt, irgendwas fehlt. Ich weiß nicht was, ich weiß nur, dass etwas fehlt. Der christliche Glaube sagt, so ähnlich geht es uns, kann es uns gehen, wenn wir in dieser Welt leben ohne Gott. Wir merken, dass etwas fehlt. Wir setzen alle Hebel in Bewegung. Wir verwenden ungeheuer viel Energie darauf, ein erfülltes Leben zu leben. Aber wir verpassen das Wesentliche. Weil das, was unsere Sehnsucht stillt, gar nicht im Hier und Jetzt ist, sondern mit der Beziehung mit Gott zu tun hat. Um das mal mit einem anderen Bild zu vergleichen. Stellen wir uns mal vor, jetzt braucht ihr ein bisschen Fantasie. Stellen wir uns mal vor, ich bin ein Buch. Vorzugsweise ein philosophisches Buch, relativ dickes Buch. Stellen wir uns jetzt vor, ich liege unter einem Beamer oder Projektor. Ist ja manchmal nötig, wenn man irgendwas an die Wand projiziert. Dann muss man das mit einem Buch abstützen, Gesundheit. Wäre ich dieses Buch, dann hätte ich ein Problem. Ich würde mir nämlich viele Fragen stellen. Ich würde mich fragen, warum bin ich aus Papier? Warum bin ich aus vielen papierenden Seiten? Warum sind auf diesen Seiten Schriftzeichen abgedruckt? Warum bilden diese Schriftzeichen Worte, diese Worte Sätze? Diese Sätze sind Zusammenhänge. Diese Sinnzusammenhänge vermitteln Inhalt. Brauche ich das alles, um einen Beamer abzustützen? Nein. Dann bekomme ich als Buch eine Identitätskrise. Ich fühle mich nicht identisch mit dem, was ich gerade mache. Ich mache zwar etwas und das ist auch wichtig, aber es ist nicht eigentlich das, wozu ich gemacht bin. Ich spüre, dass es irgendwie nicht richtig ist. Aber ich weiß nicht genau, was die Antwort wäre. Und der christliche Glaube ist an dieser Stelle von etwas ganz Erstaunlichem überzeugt. Christen sagen nämlich, Gott wartet nicht einfach darauf, dass wir ihn irgendwann finden, sondern Gott macht sich selber auf die Suche. Wenn Gott wäre, Gott ist, also das erwarte ich ja gar nicht, dass man das einfach glaubt, nur indem ich davon rede, aber denkt das mal zumindest hypothetisch. Gönnt mir mal diese paar Minuten darüber, hypothetisch zu reden. Wenn Gott wäre, dann hätte er doch jedes Recht zu sagen, ihr Menschen habt euch von mir entfernt, ihr kümmert euch nicht um mich und gut, ihr könnt zwar zu mir zurückkehren, aber also da müsst ihr schon von selber kommen. Aber Gott, so wie ihn der christliche Glaube beschreibt, macht das genaue Gegenteil. Gott macht sich selber auf die Socken. Er macht sich auf die Suche. Er hat keine Lust, alleine im Himmel seine Herrlichkeit zu genießen. die Wolken hin und her zu schieben und seine Transzendenz zu feiern und sich von den Engeln den himmlischen Nektar reichen zu lassen, wie Gott in Frankreich. Dazu hat er keine Lust, sondern er macht sich auf die Suche. Jesus beschreibt das an einer Stelle ganz drastisch. Jesus sagt, wisst ihr was? Gott ist wie eine Frau. Was, sagen seine Zuhörer? Ja, sagt Jesus, Gott ist wie eine Frau, die hat 10 silberne Münzen. Und diese 10 silbernen Münzen sind ihr Ein und Alles. Ich stelle mir diese Frau mal vor. Morgen steht sie auf, steigt aus dem Bett, geht zu ihrem Schreibtisch, macht die oberste Schreibtischschublade auf, holt ein kleines Kästlein raus, stellt das Kästlein auf den Schreibtisch, macht das Kästlein auf. In dem Kästlein sind diese 10 silbernen Münzen ihr Erbstück. Und sie strahlt und streichelt die Münzen. Das ist sehr schwäbisch, das müsste euch vertraut sein. Auch wenn wir hier nicht in Schwaben sind. Und zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, klasse. Macht das Kästlein wieder zu, tut es in die Schublade, macht die Schublade zu, geht nach draußen, verrichtet ihr Tageswerk. Am Abend kommt sie zurück, als allererstes in der Wohnung angekommen, geht sie zu ihrem Schreibtisch, macht die oberste Schublade auf, holt das Kästlein raus, macht das Kästlein auf, freut sich über die Münzen und zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mist, eine Münze fehlt. Ich habe das doch heute Morgen gezählt und zugemacht. Wo ist die Münze hin? Sie muss irgendwie weggekommen sein, keine Ahnung wie. Und sie macht das Licht an, später am Abend, und räumt die ganze Wohnung um, schiebt die Möbel zur Seite, rollt die Teppiche zur Seite, guckt hinter den Bildern, guckt überall, bis sie nach Stunden diese eine Münze gefunden hat. Und was tut eine Frau, wenn sie etwas wiedergefunden hat, was sie lange Zeit vermisst hat? Das haben mir jedenfalls führende Frauen bestätigt. Sie ruft alle ihre Nachbarinnen und Freundinnen zusammen und feiert ein großes Fest und sagt, meine Münze, mein Erbstück, was mir so wichtig ist, habe ich wiedergefunden. Das Witzige ist, Jesus erzählt diese Geschichte, um zu verdeutlichen, so empfindet Gott für seine Menschen. So empfindet Gott für seine Menschen. Wenn ihm auch nur ein einziger Mensch fehlt, wenn auch nur ein einziger Mensch nicht in Kontakt mit Gott lebt, dann sucht Gott nach diesem Menschen. Und wie gesagt, er hat keine Zeit, der Chef des Universums zu sein, um sich um seine himmlischen Regierungsgeschäfte zu kümmern, solange auch nur ein einziger Mensch von ihm nichts wissen will. Er sucht nach ihm, weil er Sehnsucht nach ihm hat. Vielleicht seid ihr ja im Laufe dieser 2 Tage der Hochschultage oder im Laufe von Gesprächen, die ihr vorhattet mit Leuten, die sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen. Vielleicht seid ihr im Laufe dieser Veranstaltung oder im Laufe von Gesprächen ein bisschen nachdenklich geworden und habt gedacht, vielleicht ist das ja gar nicht so abwegig, wie ich mal dachte mit dem Glauben. Und vielleicht ist das ja doch denkbar, dass da an Gott irgendwas dran ist. Nochmal so ein Denkexperiment. Was wäre denn, wenn diese Nachdenklichkeit gar nicht nur eure eigene Idee ist, sondern schon ein Zeichen davon, dass Gott euch sucht, dass er sich in eurem Leben bemerkbar macht, dass er euch gute Ideen, interessante Impulse eingibt. Er zwingt euch nicht. Gott ist höflich, ganz vorsichtig. Aber er macht sich bemerkbar. Was wäre denn, wenn das so wäre? Es ist gar nicht nur eure eigene Idee, sondern Gott ist schon am Arbeiten. Und ist schon längst in einem Gespräch mit euch. Und es wird euch gerade so eben bewusst. Er macht das, wie gesagt, ganz vorsichtig, ganz zurückhaltend, ganz individuell, so wie es jeder Einzelne braucht. Aber er lässt sich selbst keine Ruhe, wenn auch nur ein einzelner Mensch mit ihm nichts zu tun haben will. Was heißt das nun konkret? Was heißt das, wenn man sich auf diesen Gott einlässt? Wie gesagt, nur testweise. Was heißt das, wenn man plötzlich anfängt, mit diesem Gott zu leben? Was heißt das, wenn man sich auf diesen Gott einlässt, der sich in der Person Jesus zeigt? Der also ganz genauso ist, wie Jesus ihn beschreibt. Wie hilft mir das bei meinen Grundfragen, die ich an das Leben habe, wenn ich mich auf diesen Gott einlasse? Und jetzt würde ich gerne so richtig weit ausholen. Und anfangen ein bisschen zu schwärmen. Aber ich weiß, dass das nicht so opportun ist, denn ich habe ja schon eine Weile geredet und es gibt kaum etwas Schlimmeres, wenn bei einem Vortrag, der auf 45 Minuten veranschlagt ist, in der 44. Minute der Redner sagt, das ist eine sehr wichtige Frage und ich möchte später noch genau darauf eingehen. Deswegen halte ich mich mal ganz kurz. 2 Dinge möchte ich schon noch loswerden. Was haben wir davon? Inwiefern hilft uns das bei der Beantwortung unserer grundlegenden Lebensfragen, wenn wir uns auf diesen Gott einlassen? Das Erste, was wir davon haben, ist eine Liebe, die unsere Vorstellungen übersteigt. Eine Liebe, die unsere Vorstellungen übersteigt. Davon habt ihr gestern schon gehört, dass die Liebe, von der wir Christen glauben, dass Gott sie für uns empfindet, dass sie unsere Vorstellungen übersteigt und dass diese Liebe eine unbindestrichbedingte Liebe ist. Also eine Liebe, die keine Bedingungen stellt. Unbindestrichbedingt. Sie stellt keine Bedingungen. Sie verlangt keine Vorleistungen. Und wenn man mal länger darüber nachdenkt, merkt man, das ist eine ganz andere Art von Liebe, als wir sie normalerweise erleben. Normalerweise, fast immer, erleben wir doch eine Art von Zuwendung, die uns schon zukommt und wo Leute sagen, ja, ich mag dich und ich schätze dich und so. Aber fast immer ist das von irgendeinem Wenn abhängig. Das sagen die Leute nicht, aber das spürt man manchmal. Du bist mir wichtig, wenn du nett bist, finde ich dich nett. Wenn du attraktiv bist, finde ich dich attraktiv. Wenn du sympathisch bist, dann wollen die Leute mit dir zu tun haben. Wenn du kommunikativ kompetent bist, dann kannst du dich in einer Gruppe behaupten. Wenn du mit deinem Studium gut zurande kommst, kannst du dich eventuell auch auf dem Arbeitsmarkt behaupten, wenn du die Phase der Praktika hinter dir hast. Wenn du dein Zimmer aufräumst, sind Mama und Papa nett zu dir. Meine Damen und Herren, wenn sie das in der Prüfung nicht drauf haben, dann wird's kritisch. Wenn dann. Und wenn man das den ganzen Tag hört, wenn man das die ganze Woche lang hört, wenn man das sein ganzes Leben lang hört, dann ist es wirklich sehr erstaunlich, dass auf einmal die wichtigste Instanz des Universums eine Liebe für uns empfindet, die kein Wenn kennt. Die nicht sagt, wenn du das und das machst, sondern die sich selbst einfach schenkt. Wir glauben, dass die Liebe Gottes so ist. Und wir glauben, dass diese Liebe Gottes einen ganz konkreten Haltepunkt hat, dass sie sich zeigt in der Person Jesus Christus. Dass Jesus in der Lage ist, mit Menschen genauso umzugehen. Dass er sagt, nicht das, was du tust, ist in Ordnung. Das kann sehr unterschiedlich sein. Aber du selbst als Mensch bist mir unendlich wichtig. Du bist wertvoll, egal was du tust oder lässt. Da sitzt Jesus in der Gegend rum mit seinen engsten Vertrauten, seinen Jüngern und zu ihm kommt die theologisch korrekte Fraktion seiner Zeit. Ein paar Leute, die sich theologisch total gut auskennen. Und sie haben im Schlepptau eine Frau, die haben sie beim Ehebruch ertappt. Und das war in der damaligen Zeit nicht etwas, was als Kavaliersdelikt galt, sondern nach der damaligen Tradition stand darauf die Todesstrafe, die Steinigung. Und diese theologisch korrekte Fraktion denkt sich, okay, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir Jesus am Wickel. Denn wir brauchen ihn nur zu fragen, was wir mit der Frau machen sollen. Entweder er sagt, ihr dürft sie nicht steinigen, das ist nicht nett, dann können wir ihn als geistliche Autorität nicht mehr akzeptieren, weil er sich unseren Traditionen widersetzt. Oder aber er sagt, okay, das Gesetz, die Tradition befiehlt es, steinigt sie, dann riskiert er, gefährdet er sein Image als religiöser Softie, dass er sich so ein bisschen aufgebaut hat. Also steht die theologisch korrekte Fraktion vor Jesus mit dieser Frau am Wickel und sagen zu Jesus, wir haben diese Frau ertappt beim Ehebruch. Du weißt ja, was unsere Tradition befiehlt. Was sollen wir machen? Und jetzt kommt eine meiner vielen Lieblingsstellen im Neuen Testament, in dem Teil der Bibel, der viel von Jesus redet. Was steht da nämlich? Da steht, Jesus malt im Sand. Steht da. Könnt ihr nachlesen. Johannes Evangelium Kapitel 8. Jesus bückte sich und schrieb etwas in den Sand. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Ach ja, die Frau, klar. Ja, steinigt sie. Aber wer ohne Sünde ist, wer ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein werfen. Schon sind sie alle weg. Bis auf die Frau. Und Jesus sagt jetzt nicht zu der Frau, und übrigens du, was du gemacht hast, das muss man nicht so ernst nehmen, das muss man auch aus dem Kontext raus verstehen. Im Grunde konntest du nichts dafür. Das Klima, der Luftdruck, die Rentenreform, du weißt schon. Nein, er unterscheidet zwischen der Person und dem, was die Person tut. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Klammer auf, das macht nicht richtig, was du gemacht hast. Aber dein Wert für mich als Person ist davon unbeschadet. Du bist für mich als Person unendlich wertvoll. Ich verurteile dich auch nicht. Und jetzt geh und mach's beim nächsten Mal besser. Das ist die Liebe, die Gott für uns empfindet. Und er wartet nur darauf, uns mit dieser Liebe zu beschenken. Eine Liebe, die unsere Vorstellung übersteigt. Vielleicht habt ihr eine Ahnung davon, was das mit einem Leben macht, wenn man Tag ein, Tag aus von dieser Liebe umgeben ist. Es ist nicht so, dass die Anforderungen, die andere an einen stellen oder die Schwierigkeiten, die man sonst hat, dass das alles weg wäre. Aber nichts, was andere einem zumuten, kann einem so leicht noch den Boden wegziehen. Es tut immer noch weh, wenn einen Leute irgendwie nicht mögen. Aber wenn man weiß, die wichtigste Instanz des Universums steht hinter mir, steht neben und vor mir, dann bekommt das ganze Leben ein anderes Gesicht. Das ist das Erste, eine Liebe, die unsere Vorstellung übersteigt. Das Zweite, was wir davon haben, wenn wir uns auf diesen Gott einlassen, ist eine Hoffnung, die dieses Leben übersteigt. Erstens eine Liebe, die unsere Vorstellungen übersteigt. Zweitens eine Hoffnung, die dieses Leben übersteigt. Und ich weiß, spätestens jetzt klingt es ziemlich unglaublich, was ich sage. Und ich hätte so große Lust, euch zu zeigen, dass es auch begründbar ist, etwas zu glauben, mit euch zu reden über die Gründe für die Auferstehung von Jesus selbst. Das wäre ein eigener Vortrag. Wer sich dafür interessiert, kann mich nachher fragen. Aber denkt das zumindest mal hypothetisch mit. Es wäre denkmöglich, so etwas zu glauben, dass der Gott, der sich in Jesus zeigt, selbst den Tod überwunden hat. Dann heißt das, wenn das stimmt, dann heißt das, dass Gott auf der anderen Seite des Todes auf uns wartet. Und dass die Beziehung, die wir hier und jetzt mit Gott leben, wenn wir sie leben, nicht an der Grenze des Todes vorbei ist, sondern dass Gott in Jesus auf der anderen Seite des Todes steht und uns sozusagen die Hand entgegenreicht und sagt, da bist du, ich habe schon auf dich gewartet. Auch diese Grenze ist keine Grenze für meine Liebe, sondern meine Beziehung mit dir geht auch nach dem Tod weiter. Und dann wirst du unmittelbar und direkt mit mir verbunden sein. Das heißt, mit der Quelle alles dessen, was dein Leben wertvoll und schön macht. Es ist ja kein Zufall, dass wir uns so an so ganz kleinen, banalen und netten Dingen erfreuen, wie Tore in der 90. Minute und leckeres Essen und nette Menschen. Das sind alles Zeichen der Menschenfreundlichkeit Gottes, die Gott in seine Natur, die er geschaffen hat, in die Welt, die er gemacht hat, reingebaut hat. Und wenn wir uns daran erfreuen, dann können wir vielleicht so eine Vorahnung haben, wie genial das erst sein muss, wenn wir mit diesem Gott unmittelbar verbunden sind. Das ist der, von dem das alles kommt. Der hat sich das alles ausgedacht. Das ist der, der Menschen gemacht hat, unterschiedliche Gesichter gemacht hat, der auf eine geheimnisvolle Weise dafür verantwortlich ist, dass es so etwas wie ironischen Humor gibt. Oder philosophische Gedankenverschwurbelungen oder so. Das kommt ja nicht alles aus dem Nichts, sondern auf eine geheimnisvolle Weise kommt das alles von Gott. Und wenn wir bei ihm sind, auf der anderen Seite des Todes, werden wir mit alledem in Reinform zu tun haben. Und ich bin überzeugt, dass wenn man mit dieser Hoffnung durch das Leben geht, dass es auch dieses Leben verändert. Also dass, wenn man diese Hoffnung auf das Leben, was nach dem Leben kommt, wenn man die ernst nimmt, dass man dann nicht einfach abgedreht wird und abgespaced und seltsam, sondern wenn man diese Hoffnung richtig versteht, dass sie dann auf eine erfrischende Weise dreist macht. Dreist gegenüber den sogenannten Autoritäten dieses Lebens. Weil man weiß, die haben Autorität über mich, meine Profs, meine Vorgesetzten, irgendwelche Leute, aber nicht in Ewigkeit. Ein Paradebeispiel dafür ist für mich Bischof Desmond Tutu, der südafrikanische Bischof Desmond Tutu, der zur Zeit der Apartheid, also der Rassentrennung in Südafrika, einer der engagiertesten und energischsten Kritiker dieser Apartheid war. Und von ihm weiß ich, dass er in den 80er Jahren mal einen Gottesdienst hielt, also zur Zeit dieser Rassentrennung in Südafrika einen Gottesdienst hielt und sehr kritisch gegenüber der Regierung predigte. Und während er predigte, bauten sich vor der Kirche und im Hintergrund der Kirche südafrikanische Polizisten auf. Und während Desmond Tutu predigte, sagte er sinngemäß, das Reich Gottes kommt, also die Wirklichkeit Gottes kommt. Sie ist schon im Kommen, sie kommt ganz sicher. Und dann sprach er diese Polizisten direkt an. Und deswegen lade ich sie ein, jetzt schon herüberzutreten und auf die Gewinnerseite überzuwechseln. Das ist dreist. Die Geschichte hat ihm recht gegeben. Ich glaube, dass die Geschichte Südafrikas an der Stelle auch so eine Vorahnung ist, wie es im Reich Gottes zugeht. Merkt ihr, wenn man das richtig versteht, wird man nicht seltsam und komisch, sondern man lebt dieses Leben auf eine ganz andere und umso bewusstere Weise. Erinnern wir uns nochmal an das Buch. An das Buch unter dem Beamer, unter dem Projektor. Habt ihr das noch im Kopf? Stellt euch mal vor, dieses Buch könnte in einer philosophischen Bibliothek stehen. Und spätabends, kurz vor Schließung dieser Bibliothek, stürmt ein Philosophiestudent, der gerade hochexaminös ist, in diese Bibliothek hinein. Das scheint ihr zu kennen, diesen Zustand. Fährt mit dem Finger an den Bücherrücken vorbei, zieht just dieses Buch aus dem Regal heraus, packt es auf den Tisch, blättert in den Seiten und ist total erleichtert, weil er die entscheidenden Informationen, die er für seine mündliche Prüfung am nächsten Morgen braucht, hier findet. Wäre ich dieses Buch in diesem Moment, würde ich mir denken, ach so, dafür bin ich gemacht. Ich glaube, dass einem das so gehen kann, wenn man sich auf die Begegnung mit Gott einlässt, dass man merkt, ach so, dafür bin ich gemacht. Ich bin gar nicht nur dafür gemacht, dieses Leben möglichst schön und spannend zu gestalten, was wunderbar ist, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich bin noch für viel mehr gemacht. Ich bin für eine Liebe gemacht, die meine Vorstellungen übersteigt. Ich bin für eine Hoffnung gemacht, die dieses Leben übersteigt. Und ich bin für einen Sinn gemacht, der sich in diesem Leben ereignen kann, unabhängig davon, wie die äußeren Lebensumstände sind. Dafür bin ich gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie man das glauben kann, dass Gott wirklich so ist und dass er uns dieses Angebot macht, dann kann ich euch nur einladen, jetzt hier zu bleiben, uns auszufragen, uns die Veranstalter oder irgendwelche Leute, die im christlichen Glauben stehen, die ihr kennt, auszufragen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das macht, kann ich euch einen Tipp geben. Nehmt euch einen Christen, eine Christin, den oder die ihr kennt, und stellt ihn oder sie mit dem Rücken gegen die Wand. So macht man das. Und löchert ihn oder sie mit euren Fragen. Und ich kann nicht versprechen, dass ihr auf jede Frage eine Antwort bekommt. Aber was ich schon empfehle ist, dass wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass daran ein Funke Wahrheit ist, dann sollte es uns doch zumindest interessieren, das rauszufinden, ob da was dran ist. Wenn ihr das also wissen wollt, wie man so etwas glauben kann und ob man so etwas denkerisch redlich glauben kann, dann bleibt hier, stellt Fragen den Mitarbeitern, auch mir, und kommt morgen und übermorgen wieder, wenn ihr mögt. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuhören.